7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen bei 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 22. März. Wir befassen uns mit der vor uns liegenden 13. Kalenderwoche. Die ist wegen des Feiertags Karfreitag verkürzt. Und auch die steht ganz im Zeichen von Bilanzvorlagen und Geschäftsberichten. Unter anderem hören Sie heute in den nächsten etwa 20 Minuten etwas zu den Jahresbilanzen von Aroundtown und der UBS. Außerdem haben wir noch ein besonderes Goodie, dazu aber später mehr. Wir werfen erstmal einen besonderen Blick auf die Bilanzpressekonferenz der Deka-Gruppe. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Jan Schrader aus dem Ressort Banken und Finanzen sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir starten mit der Deka-Gruppe und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Jan Schrader aus dem Bankenressort. Hallo Jan.
Ja, ich grüße dich Franz, hallo.
Hi, also Jan, der Preisrutsch am gewerblichen Immobilienmarkt, der hält die Bankenbranche in Atem. Etliche Banken haben im vergangenen Jahr Risikovorsorge in dreistelliger Millionenhöhe gebildet. Davon könnte ja auch die Deka-Gruppe betroffen sein. Wie sieht es da aus?
Nun, wie das häufig so ist, die Risikovorsorge fällt manchmal sehr plötzlich sehr hoch aus. Das haben wir im vergangenen Jahr gesehen. Ich denke da an Helaba, an Bayern LB, an die Arealbank oder an die Pfandbriefbank, die an der Börse ja auch sehr unter Druck geraten ist. Die Deka-Gruppe hat bis Ende September eigentlich nur eine sehr geringe Risikovorsorge verzeichnet für das Kredit- und Wertpapiergeschäft von gerade einmal 7 Millionen €. Das ist sehr wenig. Natürlich wird sich der Vorstand die Frage gestellt haben, wie die Risiken in den eigenen Büchern aussehen. Und da das Geschäft insgesamt gut läuft, wäre auch eine höhere Risikovorsorge im 4. Quartal verkraftbar. Also dürfen gespannt sein, was dort passiert.
Und kann die Deka-Gruppe etwaige Verluste verkraften?
Die Deka-Gruppe ist insgesamt sehr gut aufgestellt. Man muss sich klar machen, das ist ja primär zwar auch eine Bank, aber die Gruppe lebt natürlich sehr stark von dem Fondsgeschäft. Und dort werden die überwiegenden Einnahmen erzielt und dort ist die Gruppe gut aufgestellt. Sie ist ja tief verankert in der Sparkassenorganisation. Das heißt, Sparkassen vertreiben sehr viele Fonds der Deka. Und das Bankgeschäft ist relativ klein, also das sind 27 Milliarden Euro circa der Kreditbestand und im gewerblichen Immobiliensektor sind das ungefähr 8 Milliarden Euro. Das ist kein besonders großes Geschäft. Gleichwohl, wir wissen, dass der gewerbliche Immobiliensektor unter Druck steht, die Preise stehen unter Druck, es gibt weniger Transaktionen. Das ist für Banken natürlich im Augenblick ein schwieriges Umfeld. Aber Kredite an die insolvente Signa-Gruppe hat die Deka-Bank nach eigener Auskunft nicht vergeben. Das unterscheidet sie ja beispielsweise von Banken wie Helaba, Bayern LB oder auch Julius Baer in der Schweiz.
Jetzt haben wir über die etwaigen Verluste gesprochen, aber du sagst, sie steht gut da an sich. Kann man schon etwas zu den Gewinnen sagen? Wie sah es nach 9 Monaten aus?
Also wir wissen, dass Banken erst einmal trotz der Belastung in gewerblichen Immobilienfinanzierung ja im vergangenen Jahr ein sehr gutes Geschäft gemacht haben, was am Zinsüberschuss liegt. Speziell im Bankgeschäft der Deka werden wir vermutlich ähnliche Effekte sehen. Auch dort ist das Zinsergebnis ja deutlich nach oben gegangen in den ersten 9 Monaten und das wird auf Jahressicht ebenfalls so sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Bank in den ersten 9 Monaten schon mit ihrem Vorsteuerergebnis beziehungsweise die Bank rechnet mit einem wirtschaftlichen Ergebnis, das ist eine leicht modifizierte Größe, ganz knapp unter der Milliardenschwelle war. Genau genommen waren es 998 Millionen Euro. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch fällt die Belastung im 4. Quartal aus? Möglicherweise wird die Bank über, aber vielleicht auch unter der Milliardenschwelle geblieben sein.
Okay, und dann lass uns noch mal kurz zum Thema Immobilien zurückkommen. Als Fondsgesellschaft lebt die Deka-Gruppe ja auch von offenen Immobilienfonds. Wie ist denn hier die Lage?
Insgesamt steht das Segment natürlich unter Druck, weil auch da bei der Bewertung von Immobilien die Spielräume jetzt natürlich ganz andere sind. Aber insgesamt halten Anleger dem Segment die Treue. Die offenen Immobilienfonds insgesamt verzeichnen bisher zum Jahresende hin lediglich hier moderate Abflüsse, was auch an Kündigungs- und Haltefristen liegt, was aber auch daran liegt, dass das Vertrauen in diese Fondskategorie immer noch da ist. Und die Deka hat mit ihrem Flaggschiff Deka Immobilien Europa auch ein Fonds, der immer noch im Vergleich zu Konkurrenzprodukten recht solide abgeschnitten hat. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass der Fonds natürlich seinen Bestand über Jahrzehnte aufgebaut hat und nicht erst in der Hochpreisphase das Gros der Immobilien gekauft hat, wie das bei manch kleineren Fonds ja schon zuweilen vorgekommen ist.
Okay, und die Deka-Gruppe verkauft ja auch viele Zertifikate. Was ist davon zu halten?
Also Zertifikate hatten ja mal ein Schmuddel-Image. Wir denken da an die Finanzkrise. Da hat ja auch der Begriff der Lehman-Oma die Runde gemacht. Also das Klischee, klar, ist ein klischeehaftes Bild, aber es sagt ja im Grunde aus, dass man riskante Produkte, die mit einem Emittentenrisiko verbunden sind, an private Sparer verkauft hat, die gar nicht wussten, was sie da eigentlich erwerben. Heute ist es ein wenig anders. Formal betrachtet gibt es natürlich noch das Emittentenrisiko, aber es sind ja oft Landesbanken, die in dem Segment aktiv sind und die Deka selbst, die emittieren Zertifikate oder auch strukturierte Wertpapiere, wie die Branche die Produkte nennt. Und das sind häufig sehr, sehr zinsnahe Produkte, also Produkte, die beispielsweise Stufenzinsprodukte, die sind grob vergleichbar mit anderen Zinsangeboten, beispielsweise Festgeldangeboten. Auch wenn da die Produktstruktur eine etwas andere ist, sind das eher konservative Produkte, also für zinsorientierte Sparer. Darüber wird oft gestritten, weil eben Leute beispielsweise sagen, naja, es gibt immer noch ein gewisses Emittentenrisiko. Warum bietet ihr kein Festgeld an? Warum bieten die Sparkassen nicht höhere Zinsen an? Das ist ja eine Kontroverse, die geführt wird um die Gruppe. Aber ich glaube, man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass dort kein Teufelszeug vertickt wird, um es mal so zu formulieren.
Ja, da hattest du ja letztens einen Leitartikel zugeschrieben zu den Zinsen und der Sparkassenlandschaft. Lass uns noch mal kurz zum Kerngeschäft der Deka-Gruppe gehen. Wie läuft denn das Geschäft mit den gewöhnlichen Investmentfonds sozusagen?
Das läuft insgesamt durchwachsen. Also in den ersten 9 Monaten hat die Deka zwar auch hier noch Mittel einsammeln können. Man wird abwarten, ob sie auch so im reinen Fondsgeschäft so stark gewesen ist wie die Rivalin Union Investment, die ja mehr als 16 Milliarden Euro netto abgesetzt hat im Fondsgeschäft. Wenn man die Zertifikate einmal nicht mitzählt, denke ich, wird die Deka Bank unter diesem Wert geblieben sein. Genaues wissen wir aber am Dienstag. Und insgesamt ist das Geschäft gleichwohl stabil. Das liegt auch daran, dass die Bank sehr, sehr viele Sparpläne zählt. Also die Sparkassen haben Fondssparpläne verkauft. Davon gibt es mehr als 7 Millionen Stück. Die bringen regelmäßig Geld herein. Also dieses ratierliche, regelmäßige Sparen, das haben die Sparkassen, ähnlich wie übrigens auch die Kreditgenossenschaften, verinnerlicht und im Vertrieb forciert und deswegen bleiben große Ausschläge oder eine Anlegerflucht in der Regel aus. Also die haben da sehr, kann man sagen, vorausschauend agiert im Vertrieb.
Okay, das hört sich nicht schlecht an. Trotzdem bleiben noch viele interessante Fragen für Dienstag. Vielen Dank, Jan, für diesen Überblick über die Themen, die die Deka-Gruppe derzeit so umtreiben.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Und nun zu den weiteren Themen der kommenden Woche. Mit einigen davon hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger befasst. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Sabine, am nächsten Mittwoch legt Aroundtown den Geschäftsbericht vor. Und ich wage mal eine These, als Immobilienunternehmen dürfte Aroundtown schon einmal in besserer Verfassung gewesen sein.
Das ist vollkommen korrekt. Es gibt da tatsächlich auch ein bisschen eine Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Denn vor der Immobilienkrise, da hatte Aroundtown mal den Aufstieg in den DAX als Ziel ausgerufen und davon ist der Konzern jetzt tatsächlich um einiges entfernt. Es gab einen längeren Kurssturz von 2021 bis ins Frühjahr 2023. Da ist der Kurs zeitweise unter die 1-Euro-Marke gefallen. Seitdem hat er sich etwas erhöht, steht aber immer noch etwas unter 2 Euro und damit 80% unter dem Hoch von Februar 2020. Wenn man das mal ausrechnet, dann hat Aroundtown zurzeit einen Börsenwert von etwa 2 Milliarden Euro. Also DAX-Liga ist das im Moment nicht unbedingt.
Das klingt echt nicht so besonders gut. Worauf werden denn die Investoren am nächsten Mittwoch schauen, wenn die frischen Geschäftszahlen kommen?
Der Fokus wird wie auch bei anderen Branchenunternehmen auf 2 Punkten liegen. Und das sind Verschuldung und die Abschreibungen auf den Immobilienbestand. Das ist ja ein Thema, was viele Immobilienkonzerne derzeit umtreibt. Bei Aroundtown ist es so, dass der Schwerpunkt des Portfolios auf Büros liegt. Das ist etwa 41% des Portfolios. Außerdem hält Aroundtown noch Wohnungen, Hotels, Handelsgebäude, Logistikgebäude. Und unter den Wettbewerbern hatte es zuletzt deutliche Abschreibungen auf den Immobilienbestand gegeben. Wenn wir die Hamborner Wright zum Beispiel nehmen, die hält vorwiegend Büros und Einzelhandelsobjekte und die musste den Verkehrswert des Portfolios im vergangenen Jahr auf vergleichbarer Basis um 10,5% herabsetzen. Und der Bürovermieter Alstria, der musste den Marktwert des Gesamtportfolios um fast 17% niedriger bewerten. Ähnliches könnte auch bei Aroundtown anstehen. Der Portfoliowert wurde zum Halbjahr 2023 auf vergleichbarer Basis bereits um 6% gesenkt. Und Analysten gehen aber davon aus, dass da für die zweite Jahreshälfte noch weitere signifikante Korrekturen anstehen.
Okay, du hast gerade zwei Punkte genannt. Abschreibung auf den Immobilienbestand und Verschuldung. Wie sieht es denn mit diesem zweiten Punkt aus, der Verschuldung?
Das hängt tatsächlich zusammen. Die Wertkorrekturen im Immobilienbestand, die würden sich auch auf den Verschuldungsgrad auswirken. Der wird nämlich in Relation zum Immobilienvermögen gemessen. Und das bedeutet, dass sich dann natürlich auch die Ausgangsposition für Neukredite beispielsweise verschlechtern würde. Aroundtown steuert da auch schon etwas gegen. Das Unternehmen verkauft Immobilien, es kauft Bonds zu Kursen unter Nennwert zurück und schichtet Finanzierungen um in besicherte Kredite.
Okay, das klingt insgesamt aus Aktionärssicht nicht so positiv. Naja, die Aroundtown-Tochter Grand City Properties hat ja auch bereits angekündigt, dass die Aktionäre sich keine Hoffnung auf eine Dividende machen können. Und jetzt deutet wohl so einiges darauf hin, dass auch bei Aroundtown die Dividende ausfallen dürfte. Nächsten Donnerstag kommt dann der Jahresabschluss der Schweizer Großbank UBS. Die Eckdaten liegen ja schon seit Anfang Februar vor. Nächste Woche soll es dann Details geben.
Genau. Mit den Eckdaten muss die Bank immer recht schnell sein. Da gibt es börsenrechtliche Publizitätsvorschriften und die sehen eben eine rasche Veröffentlichung zumindest mal der wichtigsten aktienkursrelevanten Leistungsdaten vor. Und bei der UBS ist es dieses Mal ja auch ein ganz besonderer Bericht. Der muss nämlich nach der Übernahme von Credit Suisse im vergangenen Jahr auch ein Semester Credit Suisse in die Rechnung mit aufnehmen.
Ja, unser Schweizer Korrespondent Daniel Zulaff hat ja geschrieben, wenn man die alten Berichte von UBS und Credit Suisse einfach zusammenführen würde, dann käme man auf ziemlich genau 1000 Seiten. Nun, selbst wenn das Zahlenwerk nicht ganz so umfangreich ausfallen sollte, gibt es ja einen Aspekt, den man inhaltlich für den eiligen Leser herausgreifen könnte, oder?
Genau, wer nicht alles lesen möchte, der kann sich zumindest mal auf den Vergütungsbericht fokussieren. Da geht es nämlich speziell um das Gehalt des CEOs Sergio Ermotti. Ermotti war 2018 mit damals einem Salär von 14 Millionen Schweizer Franken schon einmal der höchstbezahlte Manager in der Schweiz. Und es gibt einige Stimmen, die vermuten, dass er auch in diesem Jahr die Rangliste wieder anführen könnte. Dazu müsste Ermotti den Chef des Pharmakonzerns Novartis überholen. Der hat 2023 16,2 Millionen Franken verdient. Und diese Summe hat in der Schweiz eine lebhafte Diskussion über steigende Managergehälter und eine Amerikanisierung des Gehaltswesens ausgelöst. Vielleicht sorgt jetzt der UBS-Jahresbericht dafür, dass diese Debatte eine Fortsetzung findet.
Wie eingangs erwähnt, haben wir heute noch ein besonderes Goodie. Und hierzu wird uns unser Chefredakteur Sebastian Schmidt Auskunft geben. Hallo Sebastian, worum geht es denn?
Ja, hallo Franz, vielen Dank, dass du mir kurz Zeit einräumst. Ja, wir haben ja jedes Jahr neben unseren beiden Podcasts Nachhaltiges Investieren und 7 Tage Märkte auch noch eine Miniserie an Podcasts und die startet jetzt bald wieder. Weil wir haben einmal jährlich die Corporate Finance Awards, die wir vergeben und haben dann immer super prominente Gesprächspartner, die zu den wesentlichen Transaktionen, die ausgezeichnet wurden, einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie es so gelaufen ist, was die Herausforderungen waren. Und das sind immer sehr prominente Gesprächspartner und deswegen denke ich, dass es auch für jeden interessant ist, der unseren Podcast 7 Tage Märkte gern hört.
Ja, es klingt auf jeden Fall nach spannenden Geschichten. Auf welche Gesprächspartner darf man sich denn da freuen? Kannst du so ein paar exemplarisch nennen?
Ja, also vielleicht nenne ich mal 3 exemplarisch. Wir haben insgesamt 6 Preisträger. Das ist dieses Jahr CVC in der Kategorie Private Equity. Wir haben Fielmann bei Mid- und Small Caps. Wir haben die Deutsche Börse bei Digital. Wir haben SAP bei den Large Caps. Und wir haben Schott Pharma für den IPO. Und last but not least, wir haben Fissmann in der Kategorie M&A. Und um vielleicht beim letzten gleich anzufangen, wir werden Max Fiesmann im Gespräch haben, was sicherlich spannend wird, also was jetzt gut ein Jahr später sozusagen mit den Milliarden und der Beteiligung am Deal angefangen werden kann, überhaupt was, wie der Deal angebahnt wurde, ja, worauf es ihnen ankam und warum man das gemacht hat, einmal rekapituliert und ohne die Hitze sozusagen, die man im unmittelbaren Gefecht damals hatte. Einfach zurückblickend, ich glaube, das wird spannend werden. Wir haben bei der Deutschen Börse den künftigen CEO Leitner schon im Gespräch. Und wir haben bei Fielmann, das wird jetzt der erste Teil sein, CFO Steffen Bettjer, der sich zu zwei großen US-Transaktionen der Expansion der deutschen Optikerkette in die USA äußern wird.
Wann ist denn die Verleihung des Corporate Finance Award und wie geht es da jetzt inhaltlich bei uns weiter? Wann kann man dazu etwas lesen und wann kann man dazu etwas hören?
Die Verleihung ist in etwa 5 Wochen am 25. April und wir werden in den Wochen, die darauf hinführen, wöchentlich einen Podcast dazu online stellen und zusätzlich wird es noch eine Berichterstattung im Blatt und auf unserer Website geben und das startet heute. Insofern kann man direkt im Anschluss, wenn man will, den ersten Podcast mit Fielmann CFO Bettjer gleich schon anschalten.
Gut, das wird natürlich auch verlinkt sein in unseren Shownotes und damit dann viel Spaß. Vielen Dank, Sebastian.
Danke auch.
Und wie immer wenden wir uns nun dem zu, was in der kommenden Woche noch so ansteht. Am Montag findet in Havel ein Kanzlergespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz statt. In Brüssel treffen sich die EU-Umweltminister und in Konstanz wird eine Pressekonferenz der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein durchgeführt. Am Dienstag gibt es das virtuelle Jahrespressegespräch der ALH-Gruppe, also von Alte Leipziger Hallische. In Nürnberg stellen die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor. In Mannheim findet eine Pressekonferenz des Verbands Energiehandel Südwest-Mitte, VEH, über Entwicklungen des Wärmemarktes in Baden-Württemberg statt. Der britische Premierminister Rishi Sunak wird derweil in London von den Vorsitzenden der Ausschüsse im britischen Unterhaus befragt. Und die ungarische Notenbank informiert über ihren Zinsentscheid. Zur Wochenmitte folgt dann der Zinsentscheid der schwedischen Zentralbank. Am Donnerstag findet am US-Anleihemarkt nur ein verkürzter Börsenhandel statt. Unterdessen wird das DIW-Konjunkturbarometer veröffentlicht. Und zum Wochenabschluss sind wegen des Karfreitag die Börsen in zahlreichen Ländern geschlossen, so etwa in Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Hongkong, Italien und den USA. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und dann werden in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zelebriert. 60 Jahre alt werden Martin Werding, Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also der Wirtschaftsweisen, der vormalige MEAG-Geschäftsführer Holger Kerzel und Frank Mastiot, ehemals Vorstandschef von EnBW. Seinen 65. Geburtstag begeht der ehemalige Verwaltungsratspräsident von Credit Suisse, Axel Lehmann. Und 70 Jahre alt wird der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht, Udo Di Fabio. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und dann gibt es noch ein paar interessante Gedenktage, so etwa der Document Freedom Day, der auf die Bedeutung offener Standards hinweisen soll, die Earth Hour, zu der man eine Stunde das Licht ausmachen soll als globale Volksabstimmung für den Klimaschutz, der Welttuberkulosetag, der Purple Day zur Aufklärung über Epilepsie, der Welttag des Theaters sowie der Ehrentag des Unkrauts, Weed Appreciation Day. Und nicht unerwähnt bleiben soll, wie jedes Jahr, der Tag der Tolkien-Lektüre. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie immer die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und noch ein Hinweis, die nächste Ausgabe von 7 Tage Märkte erscheint wegen des Feiertags Karfreitag bereits am kommenden Donnerstag, 28. März. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende.
Genau, und die nächste Woche wird eine kurze, die packen wir dann auch. Machen Sie es gut, wir hören uns am Donnerstag.
Das war 7 Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.